Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, als Menschen haben wir so einen Drang, uns zu vergleichen. Das mag in manchem sicher gut sein, zum Beispiel beim Sport. Was wäre Sport ohne Wettkampf, wo man sich messen kann und der einen ja auch anspornt, besser zu werden und beim nächsten Mal besser abzuschneiden? Aber so im normalen Leben fällt das Vergleichen meistens relativ gut aus. So sind wir doch eigentlich ganz in Ordnung. Im Vergleich mit anderen sind wir sogar vielleicht ein wenig besser. Sicher, wir sind doch weniger streitsüchtig und rechthaberisch als andere und meistens relativ freundlich und korrekt. Sicher, wir sind auch nicht perfekt. Wer ist das schon? Wenn alle so wären wie wir, würde die Welt doch etwas besser aussehen, oder? Seien wir ganz ehrlich. Dieses Vergleichsspiel spielen wir ziemlich gerne und zwar nach Möglichkeiten, immer dann, wenn wir ganz gut abschneiden. Es ist so, wie wenn Kinder am Sandstrand zwei Sandhügel aufhäufeln und sich vergleichen, wer hat jetzt den höheren Sandhügel. Die größeren Dünen kann man bewundern, aber da kommt sowieso niemand ran. So können wir auch gut damit leben, dass es einige herausragende Persönlichkeiten gibt, wie Mutter Teresa, Nelson Mandela oder wen auch immer Sie gerne anführen möchten, bei denen es sich nicht lohnt, sich zu vergleichen. Aber sonst kommen wir mit dem Vergleichsspiel ganz gut zurecht, je nachdem, mit wem wir uns vergleichen. So war auch der Prophet Jesaja aus dem ersten Teil der Bibel, so war das auch bei ihm. Er lebte vor mehr als 2700 Jahren. Er war ein gebildeter Mensch mit guten Kontakten zum Königshof in Jerusalem. Jesaja hatte die politische und soziale Situation seines Landes sehr gut im Blick. Er kritisiert die soziale Ungerechtigkeit. Die Fürsten sind bestechlich, die Richter beugen das Recht, die Reichen leben auf Kosten der Armen. Stolz und Eitelkeit beklagt der Prophet. Jesaja sagt, die Bedrohung von außen durch andere Länder, durch fremde Mächte, folgt aus dieser Ungerechtigkeit, denn Gott ist zornig geworden darüber. Aber auf Gott hört niemand. Jesaja kann sich im Vergleich mit den anderen getrost zu den Guten zählen. Er ist ein guter Bürger. Er hat Gott nicht vergessen wie die anderen. Gott ist ihm wichtig und er hört auf Gott. Und dann kommt der Schock. Stellen Sie sich vor, die kleinen Sandhügel kommen mit den Alpen in Verbindung. Da verstummt jede Diskussion darüber, wer größer ist. Jesaja passiert etwas Außerordentliches. Davon erfahren wir im 6. Kapitel des Propheten Jesaja. Das ist der Text, der für die heutige Predigt vorgesehen ist. In dem Jahr, in dem König Usia starb, hatte ich eine Vision. Ich sah den Herrn auf einem hoch aufragenden Thron sitzen. Die Schleppen seines Gewandes füllten die ganze Tempelhalle aus. Seraphim standen dienend vor ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 verhüllte er sein Angesicht, mit 2 seine Beine und mit 2 flog er. Einer rief dem anderen zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Sein herrlicher Glanz erfüllt die ganze Erde. Sie riefen so laut, dass die Türschwellen im Tempel bebten. Das ganze Gebäude füllte sich mit Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und lebe in einem Volk mit unreinen Lippen. Und doch habe ich den König, den Herrn Zebaoth, mit eigenen Augen gesehen. Jesaja sieht Gott mit eigenen Augen. Das ist im Alten Testament ein Unding. Denn wer Gott sieht, der muss sterben, so heißt es da. Weil Gott und Mensch, das passt gar nicht zusammen. Jesaja begegnet Gott und erkennt: Ich bin nichts. Alles, was ich bei mir für gut hielt, ist im Verhältnis zu Gott überhaupt nicht nennenswert. Eigentlich habe ich doch nicht einmal das Recht, Gott zu loben. Wäre das nicht eine Anmaßung, wenn ich irgendetwas nur über Gott aussprechen würde, das ihn annähernd beschreiben könnte? Darum singen hier die Seraphim, die Engelwesen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Dreimal heilig, denn die drei ist die Zahl der Vollkommenheit. Heilig meint im Hebräischen fleckenlose Reinheit, Erhabenheit, Hoheit, zum Zittern bringende Majestät. Wenn wir normalerweise von heiligen Menschen sprechen, meinen wir, das sind tugendhafte Menschen. Das sind Menschen, die einem besonderen Ideal entsprechen. Aber wenn wir davon sprechen, dass Gott heilig ist, meinen wir nicht, oh, Gott ist besonders tugendhaft, Gott ist besonders gut, sondern wenn wir diesem heiligen Gott wirklich begegnen wie Jesaja, dann werden unsere frömmsten Vorstellungen als völlig belanglos hinfallen und unsere höchsten Ideale in einem Augenblick gesprengt werden. So unvorstellbar anders ist Gott. Es ist vielleicht so, als würden wir mit ungeschützten Augen in die Sonne sehen und wir sollten sagen, welche Farbe die Sonne hat. Wir könnten es nicht, weil wir fast blind wären. Gott ist der ganz andere, der Heilige, der Unaussprechliche. Nicht umsonst sprechen die Juden den Namen Gottes nicht aus. Sie sagen Herr oder der Ewige. Übrigens, überall dort, wo in vielen unserer Bibeln das Wort Herr mit großen Buchstaben geschrieben ist, steht eigentlich der Name Gottes, wie Gott ihn Mose offenbart hat. Also auch wir gehen mit diesem heiligen Namen vorsichtig um, damit das Heilige bewahrt bleibt. Ganz ehrlich, wir reden doch selten über Gott so. Wir reden viel lieber über den liebevollen, den nahen Gott. Und wir tun das zu Recht. Viel zu lange wurde im Namen Gottes den Menschen Angst gemacht. Angst vor der Hölle, Angst, etwas falsch zu machen. Gott als der Strafende wurde den Menschen vor Augen geführt. Und das ist genauso falsch, wie nur von einem lieben Gott zu sprechen. Jesaja begegnet Gott ungeschützt. Und was geschieht? Im Angesicht Gottes erkennt er sich selbst. Und zwar nicht so, dass ihm jetzt einzelne Sünden einfallen, wo er vielleicht mal gelogen hat oder unfreundlich war, sondern er erkennt, dass er dem Wesen nach nicht so rein ist wie Gott. Dass er nicht heilig ist wie Gott, sondern alles andere. Aber dabei bleibt es nicht stehen, bei diesem Abstand zwischen Gott und ihm. Denn Gott hat eine unendliche Sehnsucht, uns zu begegnen, in Gemeinschaft mitzuleben, egal wie wir sind. Darum erlebt Jesaja Folgendes. So geht es in dem 6. Kapitel weiter. Da kam einer der Seraphim zu mir geflogen. In seiner Hand hielt er eine glühende Kohle. Die hatte er mit der Zange vom Altar genommen. Damit berührte er meine Lippen und sagte, wenn ich jetzt deine Lippen berühre, ist deine Sünde verschwunden und deine Schuld vergeben. Eigentlich sind wir unendlich weit von Gott geschieden. Aber Gott selbst überbrückt diesen Abstand. Jesaja schickt er einen der Seraphen, der ihn entsündigt. Uns hat Gott Jesus Christus gesandt. In Jesus ist Gott uns Menschen unendlich nahe gekommen, ist selber Mensch geworden. In Jesus sehen wir seine Liebe, dass er sich auf die armseligen Geschöpfe einlässt und jeder ihm wichtig ist. Und noch am Kreuz hört seine Liebe nicht auf, obwohl die Menschen ihn ablehnen, verspotten und töten. Obwohl wir ihm nicht vertrauen, versucht er es mit uns immer wieder und gibt uns nicht auf. Am Kreuz ist Jesus sozusagen in den Riss getreten, der uns von Gott trennt. Er überbrückt den Abstand, damit wir, so wie wir sind, Gemeinschaft haben dürfen mit Gott. Und diese Gemeinschaft, diese ganz enge, innige Gemeinschaft feiern wir immer, wenn wir Abendmahl feiern. Im Abendmahl nehmen wir die Oblate und den Wein, über die Jesus gesagt hat, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Das heißt, indem wir die Oblate empfangen, empfangen wir Christus selbst. Darum bekennen wir vor dem Abendmahl, von uns aus können wir gar nicht zu Gott kommen. Aber weil wir gesündigt haben in Taten, Worten und Werken. Aber weil Jesus für uns eintritt, können wir kommen. Und zwar mit unserer Schuld, mit unseren Dunkelheiten, mit unseren schlechten Gefühlen, mit allem, was wir auch an uns selber nicht leiden können. Und wir dürfen sogar mit den Engeln singen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Ich weiß nicht, ob Sie es im Klang noch hören. Bevor wir das singen, gibt es ein Gebet, da heißt es immer, dass wir mit den Engeln singen, mit allen himmlischen Heerscharen. Wir dürfen also jetzt so nahe zu Gott treten, wie es die Engel sind. Auch wenn wir vielleicht nicht engelsgleich singen, aber wir dürfen mitsingen. Das Wort Ehre, was dort genannt wird, hat es im Hebräischen mit Gewicht zu tun. Und es meint, Gott die Ehre geben heißt, ich will Gott Gewicht geben in meinem Leben und in dieser Welt. Ich will ihm die Bedeutung zukommen lassen, die ihm gebührt. Als Jesaja die Sünde vergeben ist, da geht es so weiter. Dann hörte ich den Herrn sagen, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich antwortete, hier bin ich, sende mich. Er sagte, geh und sprich zu diesem Volk. Es ist wie eine logische Konsequenz, wenn Gott die Brücke zu uns schlägt, uns vergibt und die Gemeinschaft mit uns feiert, dann wollen wir daraus auch etwas machen. Dann wollen wir uns von ihm sagen lassen, wie der Weg durch das Leben gehen soll. Dann wollen wir uns von ihm verändern lassen, auch wenn es schmerzhaft ist, dann wollen wir uns von ihm sagen lassen, was wir für ihn tun können und wollen. Wen soll ich senden? Fragt Gott. Sind wir genauso wie Jesaja, dass wir sofort sagen, hier, ich sende mich. Nicht alle müssen vor das Volk treten wie Jesaja. Gott teilt jedem seine ureigenste Aufgabe zu, je nachdem, welche Gaben und Kräfte wir haben. Und manche können sich besonders gut zu Jesus bekennen. Andere beten für die Gemeinde. Manche setzen sich hier in Gremien oder Gruppen ein. Manche helfen anderen mit Herz und Hand. Es gibt niemanden, der sagen könnte, ne, ich bin eigentlich zu nichts gesandt. Jeder bekommt von Gott seine Aufgabe. Mag sie noch so klein oder groß sein. Aber ohne Folgen wird die Gemeinschaft mit Gott nicht bleiben. Das war vor 2700 Jahren bei Jesaja nicht anders als bei uns heute. Wen soll ich senden, fragt Gott. Und was antworten wir? Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.